Der Weltraum ist mein Zuhause. Ein Ort voller Wunder und Abenteuer. Mit meinen Freunden Hubert und Efi reise ich durch das All. Mein Name ist Rick Future. Und dies sind unsere Reisen im Sternenlicht. Silbernova. Nach einem halben Standardtag Däumchen drehen, bekamen wir endlich die heiß ersehnte Nachricht. Die Eric war wieder voll funktionstüchtig. Nach unserem unfreiwilligen Abstecher in eine Sonne und unserer unvorhergesehenen Rettung durch die seltsamen Lebewesen dort, hatten wir es mit Ach und Krach auf eine Raumwerft im Orbit von Sembatila geschafft, einer kleinen Handelswelt am Rande des Kasmi-Quadranten. Dass die Techniker vor Ort das Schiff wieder hinkriegen würden, daran bestand kein Zweifel. Allerdings bedrückte uns die Frage, wie viel von unserer Kohle am Ende noch übrig bleiben würde. Also, wie sieht es aus? Fragte ich den Cheftechniker, als dieser uns auf einem Maglev-Sessel entgegenschwebte, quer durch die übervolle Wartehalle. Er war ein Uldari, kaum größer als 1,50 Meter und fast genauso breit. Die schwarzen Knopfaugen in seinem kartoffelartigen Gesicht zwinkerten, als er sich mir zuwandte, während die stricknadeldicken Borsten auf seinem Schädel sich langsam hoben und senkten.
»Schiff wieder einsatzbereit«, sagte er in gebrochenem Stager. »Metroporen grundüberholt. Lebenserhaltungssysteme laufen mit voller Leistung. Hier und da Scanner und Energieleitungen ausgefallen, nichts Wichtiges. Schiff wird fliegen. Garantie drauf.«
Hubert verschränkte grimmig die Arme. »Da ist doch ein dickes, fettes Aber im Anflug.« Die Knopfaugen blinzelten.
»Aber viele Ersatzteile zu exotisch. Altes terranisches Fabrikat, schwer zu bekommen. Mussten erst herstellen mit Nano-Assembler. Nicht billig.«
Ich hörte Efi und Hubert fast synchron seufzen. »Reden wir nicht um den heißen Brei herum«, sagte ich und kreuzte in Gedanken die Finger. »Wie weit über den Kostenvoranschlag liegen wir?«
1000 Galax«, sagte der Uldari.
Ich schluckte schwer. Großartig. Damit blieben uns von unserem sauer verdienten Geld nur ein paar hundert Galax und eine Handvoll Mekrons. »Sie ist positiv«, sagte Efi. »Dafür ist das Schiff wieder okay.« Sie hatte recht. Hauptsache, wir waren mobil und konnten uns nach neuen Jobs umsehen. »Deal«, sagte ich zu dem Uldari. »Ich nehme an, wir können gleich an Bord.«
»Natürlich«, sagte das Dickerchen auf seinem Schwebesessel. »Sobald bezahlt.«
Kurz darauf folgten wir einem Korridor zur Andockhalle, in der die Eric lag. Kraftfeldfenster zeigten die Nachtseite des Planeten, den die Raumwerft umkreiste, tiefschwarz und gesprenkelt mit den gelben Lichtclustern von Metropolen.
»Mann«, maulte Hubert,
Ich hoffe, das war auf absehbare Zeit das letzte Mal, dass wir eine Werft von innen sehen mussten. Ich grinste müde, als ob er es nicht besser wüsste. Die Eric war alt, eine Antiquität nach den Maßstäben der meisten raumfahrenden Spezies. In den fast 100 Jahren, seit sie vom Stapel gelaufen war, hatte sie 4 Totalschäden, 3 komplette Antriebsupgrades und mehr Höhenbrüche, als man zählen konnte, hinter sich gebracht. Dass sie es regelmäßig durch die Inspektionen schaffte, war allein Huberts Talent zu verdanken, sie mit nichts als einem alten Kaugummi und einer Büroklammer zusammenzuhalten. Ich wusste, es gab nicht wenige unserer Sternfahrer-Kollegen, die für das Schiff nicht mal ein mitleidiges Lächeln übrig hätten. Aber es konnte mir nicht gleichgültiger sein. Die Eric hatte Charakter. Und sie war unser Zuhause. Punkt. Egal, es bringt nichts, über verschüttete Milch zu weinen, sagte ich. Es wird Zeit, dass wir wieder etwas Geld in die Kasse kriegen. Ja, fragt sich wie, sagte Hubert, während wir einer Horde Techniker auswichen. Bei unserem Glück glaube ich nicht, dass uns Huggins demnächst einen Job in den Schoß liegen lässt.
Ich werde mich im Netz umschauen, sagte Evie. Bei den üblichen Verdächtigen. Vielleicht haben Sie was für uns.
Ich wusste, was sie meinte. Um uns Treibstoff, Ersatzteile und nicht zuletzt einen gefüllten Nahrungsmodulator leisten zu können, waren wir mehr als einmal gezwungen gewesen, nicht ganz saubere oder gänzlich illegale Jobs anzunehmen. Nichts ernstlich Verwerfliches wohlgemerkt. Nur ein bisschen Tech-Schmuggel hier und da oder Botenflüge für Leute, die es für besser hielten, wenn der intergalaktische Sicherheitsdienst, ironischerweise unser bislang größter Brötchengeber, keinen allzu genauen Blick auf ihre Geschäfte warf. Wohl war mir dabei nie, wenn auch nicht ganz so unwohl wie bei der Aussicht auf ein angeknackstes Schiff und mehrwöchiges Zwangsfasten.
Vielleicht, sagte eine fremde Stimme, könnte ich Ihnen helfen?
Verwirrt drehten wir uns um. Ein alter Vrelok stand vor uns, gestützt auf einem knorrigen Wanderstab. Mit seinen 2,15 Meter überragte er selbst Hubert. Er war eine stattliche, wenn auch spindeldürre Erscheinung. Seine runzelige Haut von einem blassen Blau mit ebenso blassen violetten Streifen. Er trug eine Art Wickelgewand aus grauem Stoff, einen Rucksack um die knochigen Schultern und Sandalen an den krallenbewehrten Füßen. Sein peitschenartiger Schwanz hing fast bis auf den Metallboden herab. Er hatte die Membranen seiner Halskrause weit ausgebreitet, so dass ich an eine terranische Kragenechse denken musste. Ein weißer Ziegenbart wuchs unter seinem vorgestülpten Mund und seine Augen mit den geschlitzten Pupillen hatten die Farbe von Bernstein. Ihr Blick wirkte weise und gelassen. Ich hatte ihn vorhin schon gesehen, als wir uns in der Wartehalle den Hintern platt gesessen hatten.
»Ich grüße Sie«, sagte er und neigte steif den langen Hals. »Mein Name ist Mabaru Ika. Ich bin ein einfacher Wanderer und auf dieser Raumwerft gestrandet, wie es scheint. Ich kam nicht umhin, mit anzuhören, dass Sie nicht nur ein flugtaugliches Schiff Ihr eigen nennen, sondern darüber hinaus nichts gegen den Erwerb einiger Galax einzuwenden hätten.«
Ich warf einen Blick zu Evie und Hubert. »Beides ist richtig«, sagte ich.
»Nun«, sagte Mabaru Ika und klappte die Halskrause zurück. »Ich glaube, ich kann Ihnen in letzterer Angelegenheit von Nutzen sein. Das Ziel meiner Reise liegt ganz nahe. Und wenn Sie die Freundlichkeit besäßen, mich dorthin zu fliegen, würde ich mich sehr erkenntlich zeigen.«
»Das kommt ganz darauf an«, sagte Evie. »Was ist Ihr Ziel?«
»Die Silbernova«, sagte der Vrelok.
Seine Bernsteinaugen funkelten.
»Sie liegt ganze 4 Dutzend Parsec von Sembatila entfernt, aber soweit mir bekannt ist, existiert ein kürzlich entstandener Tunnel im lokalen Hyperraum, mit dem die Reise weniger als 3 Stunden dauert. Ich bin bereit, für diese Reise 900 Galax zu bezahlen.«
Ich sah Evi fassungslos blinzeln. »Wo ist der Haken?«, fragte ich. »Ich meine, das ist alles. Nur ein Flug zur Nova, nicht mehr?«
»So ist es.«
Der Vrelok neigte das Haupt.
»In dem Fall«, begann ich, »ist die Sache gebongt«, vollendete Hubert meinen Satz.
Mabaru Ika verengte die Augen zu kleinen Schlitzen. Es erinnerte an ein seliges Lächeln.
»Danke«, wieder verneigte er sich. »Tausend Dank, 1 Million Mal Dank.«
»Kein Problem«, sagte ich. »Unser Schiff wartet gleich hinter der Drucktür da hinten. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause, Mabaru.« Seine Halskrause zitterte. Vor Freude, wie ich annahm. Kaum, dass wir an Bord waren, checkte Hubert die Systeme mit einem zufriedenen Grinsen. Alles im grünen Bereich. Die Eric schnurrte wie ein Kätzchen. »Braves Mädchen«, sagte ich, und tätschelte liebevoll die Hauptkonsole, bevor ich die Sprungsequenz in den Hyperraum einleitete. Mabarus Einschätzung der Flugzeit war nicht so optimistisch gewesen. Die Reise zur Silbernova im nahegelegenen Skeina-Sektor dauerte knapp 2 Stunden und 45 Minuten. In einem oft frequentierten und sicheren Hypertunnel. Leicht verdientes Geld. Unser Passagier legte Wanderstab und Rucksack ab und nahm auf einem Pilotensitz Platz, von wo aus er mit kindlichem Staunen die blinkenden Konsolen, Bildschirme und Displays um uns herum betrachtete. Vreloks waren immer noch ein relativ ungewohnter Anblick. Bis vor kurzem hatte Mabarus Volk unter der Schreckensherrschaft einer Theokratendynastie gelitten, die jeglichen Kontakt mit anderen Spezies für Jahrtausende unter Strafe gestellt hatte. Erst vor wenigen Standardmonaten hatten sich die Vreloks gegen die Tyrannen erhoben und in einer planetenweiten Revolution ihre Freiheit zurückerkämpft. Nun war eine neue, weitgehend demokratische Regierung an der Macht, die sich redlich um die Aufnahme in den Intergalaktischen Völkerbund bemühte. Eine ihrer ersten Amtshandlungen war die Aufhebung des interstellaren Reiseverbots. Und so gab es eine Menge enthusiastischer Wanderer wie unseren gestreiften Freund hier, die von ihrer Heimatwelt auszogen, um sich die Weiten und Wunder der Galaxis anzusehen. Und die meisten von ihnen steuerten, wie magisch angezogen, ein ganz besonderes Wunder als allererstes an. Die Silbernova.
»Verzeihen Sie das unangemessene Eindringen in Ihre Privatsphäre«, sagte Mabaru, »aber haben Sie die Nova schon mit eigenen Augen gesehen?«
Kollektives Kopfschütteln. Ich hoffte, er konnte die Geste interpretieren. »Aus diversen Gründen haben wir es bislang noch nicht geschafft«, sagte ich achselzuckend. Ihm mitzuteilen, dass wir in letzter Zeit zu sehr damit beschäftigt gewesen waren, uns mit megalomanischen Masken, Zeitstürmen und anderen Unannehmlichkeiten herumzuschlagen, hätte ihn wahrscheinlich nur unnötig verwirrt. Aber natürlich kennen wir alle die Geschichten. Es gab wohl kaum einen Sternenfahrer in der Milchstraße, der nicht von der Silbernova gehört hatte. Sie war eines der großen Mysterien in einem Kosmos, der vor Mysterien fast aus den Nähten platzte. Eine riesige Sphäre, wie aus flüssigem Silber gegossen, mit einem Durchmesser von gut 3 astronomischen Einheiten, die vor sich hin waberte und schimmerte. Perfekt spiegelnd und undurchdringlich für sämtliche Sonden und Scanner, die gegenwärtige Technologie hervorbringen konnte. Was sie war und warum sie war, niemand wusste es. Fast 400 Millionen Jahre lang war die Nova diversen raumfahrenden Zivilisationen, von denen heute nicht mal mehr Gerüchte übrig waren, bekannt gewesen. Und nicht einer von ihren schlauen Köpfen hatte eine zufriedenstellende Erklärung für den Ursprung und Zweck der Nova gefunden. Natürlich gab es reichlich Theorien, überreichlich sogar. Sie sei eine Konvergenz sich überlappender universeller Membranen, besagte eine davon. Einer anderen zufolge war die Nova die Oberfläche eines Schutzschildes. Doch was sich darunter verbarg, das stand auf einem anderen Blatt. Eine Invasionsflotte aus einem anderen Universum vielleicht. Oder gar irgendeine kosmische Katastrophe, die nur die Nova eindämmen konnte. Oder. Wie gesagt, ein Haufen Theorien und keine zufriedenstellende Antwort. Doch dafür jede Menge Folklore. Die Nova zu sehen, hieß es, bringe Glück, ein langes Leben. Heile einen von Melancholie, Herzeleid, bösen Gedanken oder Flüchen. Sie schenke einem Erleuchtung, Vergebung und Antworten auf alle Fragen, die einem auf der Seele brannten. Sie fülle ideenlose Künstler mit neuer Inspiration und bringe Liebe in kalte Herzen. Und sie erfülle Wünsche. Zumindest war das angeblich ihre hervorstechendste Eigenschaft. Es gab Millionen Geschichten in so gut wie jeder interstellaren Zivilisation von hier bis zu den dunklen Regionen über die Herzenswünsche, die die Nova wie durch Zauberei wahrgemacht hatte. »Glauben Sie daran?« fragte Evi. »Ich meine, an die vermeintlich magischen Eigenschaften der Nova?«
»Oh ja«, sagte Mabaru. »Ja, das tue ich. Von ganzem Herzen. Wie könnte ich nicht daran glauben? Bei all den Geschichten.«
»Ich will Ihren Enthusiasmus ja nicht dämpfen«, sagte ich vorsichtig. »Aber Ihnen ist klar, dass Sie nur das sein könnten. Geschichten.«
Mabaru sah mich an. Seine Begeisterung schien ungebrochen.
»Es gibt keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis, dass die Nova irgendetwas bewirkt«, sagte Evi sanft. »Von Wünsche erfüllen, ganz zu schweigen.«
»Ja.« Mabaru hob einen langen Finger mit vier Gliedern. »Aber sie erfüllt nicht jedem einen Wunsch. Nur jenen, die aus tiefstem Herzen wünschen und dabei aufrichtig und selbstlos sind.« Ich hörte Hubert leise seufzen. Er war zu alt für Märchen.
»Und wollen Sie deshalb dorthin?« fragte Evi, »um sich von der Silbernova etwas zu wünschen?«
Mabaru legte den Kopf schräg. Ich nahm das als seine Version eines Nickens. »So ist es, werter Roboter«, sagte er. »Ich bin in den letzten Tagen meines Lebens von einem Ende der Galaxis zum anderen gereist, um einen Wunsch auszusprechen. Welchen? Das kann ich nicht verraten. Man darf seinen Wunsch nur der Silbernova mitteilen. Ich kann nur sagen, dass es eine große Ungerechtigkeit gibt, die ich die Nova bitten möchte, ungeschehen zu machen. Eine große, schreckliche Tragödie, die nicht anhalten darf.«
Er machte eine kurze Pause, ehe er fortfuhr.
»Oh, ich verstehe Ihre Zweifel, natürlich. Die Wissenschaft, so scheint es, hat allein den Zweck, uns Grenzen aufzuzeigen, uns unsere Träume zu nehmen. Und dennoch, trotz allem vermeintlichen Fortschritt, trotz all unseres Wissens, gibt es in diesem, unserem Universum immer noch genug Phänomene, die sich jeglicher Erklärung entziehen. Wunder, die an Magie grenzen und diese Grenze vielleicht überschreiten. Stimmen Sie mir nicht zu?«
Ich dachte an einige der Abenteuer, die ich schon erlebt hatte. Ich war davon überzeugt, dass es für alle scheinbar unmöglichen Phänomene eine Erklärung gab. Ich war Fan von Clarks Gesetz. Jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Die Zeitstürme, die wir miterlebt hatten, wirkten wie Zauberei, ja. Aber letztlich war es eine xolidische Maschine gewesen, das Produkt einer ultrahochentwickelten Wissenschaft, die sie verursacht hatte. Und genauso gab es mit ziemlicher Sicherheit ähnliche Erklärungen für viele andere Mysterien dort draußen, die Silbernova eingeschlossen. Ich wusste, dass Evi und Hubert das sehr wahrscheinlich genauso sahen, und Mabaru schien genug Zeit unter anderen Völkern verbracht zu haben, um uns das an unseren Mienen abzulesen. Jedoch ließ sich der alte Vrelok davon nicht die Laune verderben.
»Vergeben Sie mir meine unverschämte Frage«, sagte er, »aber gibt es nicht etwas, an das jeder von Ihnen aus dem tiefsten Grunde seines Herzens und entgegen aller Vernunft und Logik glaubt?«
»Ich glaube, ich bin eigentlich nicht programmiert zu glauben«, sagte Evi mit einem entschuldigenden Lächeln.
Eigentlich?
Mabaru blinzelte. Efi ist nicht wie andere Roboter, bemerkte ich.
Das sehe ich, sagte der Frelock
und blickte Efi dabei an.
Ja, ich erkenne es in ihren Augen. Was sich dort widerspiegelt, sind nicht einfach nur simulierte Gefühle, wie bei anderen künstlichen Intelligenzen. Es ist mehr. Viel mehr.
Ich stimmte ihm mit einem Nicken zu, während Efi leicht verunsichert wirkte, als könne sie es selbst nicht glauben.
Ist das nicht ganz erstaunlich? Fragte Mabaru. Und unerklärlich?
Seine Halskrause klappte auf und zu. Es erinnerte mich an ein kleines Lachen.
1-0 für dich, dachte ich amüsiert.
Unser Gast drehte sich Hubert zu, der mit unbewegter Miene zugehört hatte.
Nein, sagte er. Ich meine für den Fall, dass Sie mich fragen wollen, ob ich an irgendwas Übernatürliches glaube, irgendwas Unmögliches.
Seine Stimme klang nicht unfreundlich, aber felsenfest überzeugt.
Aber da war ein winziges Zögern in seinen Worten gewesen. Ich hatte immer gemeint, Hubert besser zu kennen als jeder andere, aber in Momenten wie diesen wurde mir wieder bewusst, wie wenig ich in Wahrheit über meinen golvonischen Kumpel wusste, über seine Vergangenheit oder seinen Glauben.
Es brachte mich für einen Moment aus dem Konzept, so dass ich es gar nicht merkte, dass Mabaru Ika sich inzwischen mir zugewandt hatte.
Tja, ich kratzte mich am Hinterkopf. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so genau, woran ich glauben soll. Ich bin nicht religiös erzogen worden. Ich meine, ich respektiere die Religionen anderer Völker und meines eigenen. Ich finde sie interessant. Aber ich teile ihren Glauben nicht, was mir manchmal schon etwas leid tut. Aber, fügte ich hinzu, ich möchte glauben, dass es eine übernatürliche Kraft hinter allen Dingen gibt, die die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Nur die Dinge, die ich gesehen habe, lassen mich manchmal daran zweifeln, ob überhaupt irgendein Sinn hinter all dem steckt. Und ich breitete die leeren Hände aus. Ich habe schon lange aufgehört, daran zu glauben, dass etwas wahr wird, nur weil man ganz fest daran glaubt. Wünsche gehen in Erfüllung, weil man für sie kämpft. Aber leider kann man diesen Kampf auch verlieren.
Ich bemerkte Efis mitfühlenden Blick. Hubert nickte nur wortlos.
Ich verstehe, sagte Mabaru. Dennoch muss es entgegen aller Zweifel etwas geben, das sie sich ersehnen. Den einen großen Wunsch, der ihr Herz erfüllt.
Ich zögerte einen Moment. Ja, sagte ich dann. Den gibt es.
Mabaru neigte sein Haupt. Das hatte ich vermutet. Bitte sehen Sie einem alten Mann seine Neugier nach.
Kein Problem.
Aber vielleicht sollten Sie einen Sprung in den Glauben wagen, mein Freund. Vielleicht sollten Sie, so wie ich, Ihren Wunsch der Silbernova vortragen.
Ich kraute lächelnd mein Kinnbärtchen.
Ist vielleicht einen Versuch wert.
Die Reise verlief ohne Zwischenfälle. Als wir den Skeina-Sektor erreichten und aus dem Hyperraum fielen, sahen wir sie vor uns. Eine unermessliche Sphäre aus Silber, die sich Millionen von Kilometern in alle Richtungen ausdehnte und dabei das All und die Sterne reflektierte wie ein lebendiger, wallender Spiegel. Der Anblick erzeugte ein Kitzeln in meinem Verstand, ein Gefühl der Unwirklichkeit. Unser Passagier stand, auf seinen Stab gestützt, ganz vorne an der Konsole. Ich glaube, wenn er gekonnt hätte, dann hätte er sich die Nase an der Fensterscheibe plattgedrückt.
Ein erhebender Anblick, nicht wahr?
Ich hörte Erleichterung aus seiner Stimme heraus. Die wohlige Gewissheit, dass eine lange Reise sich ihrem Ende näherte. Und ja, ich musste ihm zustimmen. Allein der Anblick war es wert gewesen, hierher zu kommen. Es war nicht schwer nachzuvollziehen, warum so viele die Nova für etwas Magisches hielten, für etwas Göttliches. Natürlich waren wir nicht alleine hier. Ein fordianisches Patrouillenschiff, eines von vielen, die hier herumschwirrten, funkte uns sofort nach dem Eintritt in den Normalraum an und bat uns um Identifizierung und den Grund für unseren Aufenthalt. Es war eine reine Routineangelegenheit. Der Raum um die Silbernova herum war übervoll mit Raumschiffen aus der ganzen Galaxis. Manche davon flogen in Konvois, wie Pilgerkarawanen. Ich fühlte ein leichtes Kribbeln der Aufregung in mir. Keines der Schiffe wurde aufgehalten. Raumbojen und Leitstrahle führten sie zu Hunderten von Raumstationen, die mit einigem Abstand zur Nova im All schwebten und sich in ihr spiegelten. Sie erinnerten mich an hell erleuchtete Kinderkreisel, nur dass jeder dieser Kreisel mehrere Kilometer im Umfang maß, wodurch die Schiffe, die an ihnen angedockt hatten, wie Spielzeugmodelle wirkten.
»Bestätige, Eric«, quakte der Kommandant des Patrouillenschiffs, das uns kontaktiert hatte. »Sie erhalten Andockgenehmigung für Beobachtungsstation 89. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt.«
Ich bedankte mich höflich und steuerte die genannte Station an. Die Andockgebühren waren zwar nur Kleingeld, aber bei all dem Verkehr hier draußen musste der Intergalaktische Völkerbund, der die Silbernova als interkulturelles Erbe hütete, mehrere Millionen Galax pro Tag einnehmen. Geld, das wiederum in den Erhalt der Beobachtungsstationen und die Bezahlung ihres Personals gesteckt wurde. Zumindest den offiziellen Verlautbarungen nach. »Ich gehe mit unserem Gast«, sagte ich, »und sehe mir das Ganze mal aus der Nähe an.«
»Viel Erfolg«, brummte Hubert. »Ich bleibe an Bord und mache irgendwas Nützliches, die Fußnägel schneiden oder sowas. Pippi?«
»Ich begleite Rick«, sagte Evi gut gelaunt. »Wer weiß, wann wir wieder die Gelegenheit kriegen, hierher zu kommen.« Bald darauf hatten wir angedockt. Mabaru hatte seinen Rucksack umgeschnallt und konnte es kaum erwarten, bis der Druckausgleich hergestellt war und die Luftschleuse sich geöffnet hatte. Wir folgten einem kurzen Gang und landeten schließlich in einer monumentalen Halle, die groß genug war, um mehrere Raumkreuzer in sich aufzunehmen. An einer Wand reihten sich 100 Meter hohe Fenster aus transparenten Kraftfeldern aneinander. Davor hatte sich eine ganze Armee versammelt. Es mussten Zehntausende Lebewesen mit uns hier sein. Und das allein auf diesem Deck der Station, von denen es 7 Stück gab. Evi und ich mussten uns durch die Menge quetschen, während wir Mabaru zu den Fenstern folgten. Es ging nicht immer ohne Schläge gegen die Schultern oder ein Stolpern über anderer Leute Füße und Tentakel vonstatten. Vertreter sämtlicher Spezies hatten sich hier versammelt, darunter auch solche Exoten wie Hulun in ihren mobilen Tanks, in denen man nichts als Methandunst und wirbelnde Greifarme erkennen konnte, oder Zundraki, die an wandelnde Mischungen aus Spinnen und Gebüschen erinnerten, aus hauchzartem Draht gesponnen. Sogar ein Euvatianer war zu sehen. Ein badewannengroßer pinker Blob, der in Wahrheit aus Millionen von Kleinstlebewesen bestand und sich träge durch die Masse der Schaulustigen schob. Sie alle hatten ihre Augen oder äquivalenten Wahrnehmungsorgane auf die Nova gerichtet, die jenseits der Fensterwand vor sich hin waberte und schillerte. Die Luft war erfüllt von einem benebelnden Mischmasch von Körperausdünstungen, Duftstoffen und dem brummenden Durcheinander aus den verschiedensten galaktischen Sprachen, von denen manche wie synthetische Musik klangen, andere wie das Stottern defekter Lautsprecher oder das Blubbern von Schlamm. Mein Übersetzerchip dolmetschte im Vorbeigehen vereinzelte Sprachfetzen. »Bitte, ich muss es wissen. Ich wünsche mir Frieden für meine Welt, für alle Welten. O Nova, ich bitte dich, schenke mir ewiges Leben. Lass mich meinen Liebsten wiedersehen. Beschütze meinen Sohn an der Front. Bitte gib mir Inspiration für neue Lieder. Lass mich die wahre Liebe finden. Ich bitte dich, ich flehe dich an« und so weiter und so fort. Ich war gerührt von der Inbrunst der Wesen um mich herum. So verschieden sie auch sein mochten, sie waren vereint in ihrem Glauben, von etwas erhört zu werden, das größer war als sie. Als wir alle. Mein Blick fiel auf einen Mibrim, der aus allen 4 Augen weinte. Neben ihm stand ein uralter Navar, der seinen Hammerhaischädel so tief gesenkt hatte, dass er fast seine Knie berührte. Ich muss gestehen, die Hingabe meiner Mitwesen war ansteckend.
Solange ich davon geträumt hatte, mir die Nova anzusehen, hatte ich doch nie ernsthaft an die Märchengeschichten geglaubt, die sich um sie ranken. Jetzt, hier, in diesem Moment, war ich mir nicht so sicher. Vielleicht war doch etwas dran an den magischen Eigenschaften der Silbernova. Vielleicht hörte sie uns tatsächlich, jeden einzelnen von uns, und prüfte, wessen Herz rein genug war, wessen Wünsche am selbstlosesten. Ich sah mich nach Efi um, die wiederum gebannt zur Nova blickte. Ich erkannte Faszination in ihren Augen, vielleicht sogar Sehnsucht. Ihre schönen silbernen Lippen bewegten sich stumm. Ich fragte mich, was sie sich wohl wünschen mochte. Ich wandte meinen Blick wieder dem Fenster zu und ließ mich von der wallenden Reflexion der Beobachtungsstation fast einlullen. Ich dachte an meinen eigenen Herzenswunsch, der mir auf der Seele brannte, seit ich die Erde zum ersten Mal verlassen hatte. Wenn ich jemals in meinem Leben bereit gewesen war, an Wunder zu glauben, dann jetzt. Aber dann wurde mir klar, dass es gleichgültig war, ob die Silbernova mich erhörte oder nicht. Ich brauchte keinen Sprung in den Glauben zu tun, so wie Mabaru gesagt hatte. Ich glaubte bereits. Und mehr als das. Jenseits aller Vernunft und Logik wusste ich, dass mein Wunsch Wirklichkeit werden würde. Ich schloss die Augen, plötzlich von einem tiefen Frieden erfüllt. Wir sehen uns wieder, du alter Mistkerl, dachte ich lächelnd, ohne den geringsten Groll in meinem Herzen. Vielleicht schon bald. Als ich die Augen wieder öffnete, fiel mein Blick auf Mabaru, der vielleicht einen halben Meter vor mir stand. Der alte Vrelok hatte bis eben noch, den Wanderstab gegen seine Schulter gelehnt, eine komplizierte Abfolge von Gesten mit Händen und Halskrause gemacht und anschließend das Haupt geneigt. Ein Grußritual vielleicht oder ein Moment des Sich-Sammelns. Auf jeden Fall hörte ich jetzt seine Stimme, die sich gerade so über das Wirrwarr aus Bitten und Flehen erhob. Sie war voller Demut, voller Inbrunst.
»O allmächtige Nova«, sagte Mabaru Ika, »ich bin weit gereist, um dich zu sehen. Nur ein Wunsch erfüllt mein Herz. Doch ich wünsche nicht um meinetwillen, sondern für mein Volk. Für diese und für alle kommenden Generationen der Vreloks. Bitte, wenn du mich erhörst, töte Premierministerin Kwaina. Sie und alle anderen Angehörigen ihres sogenannten Parlaments, die es gewagt haben, die Jahrtausende alte Ordnung unserer Welt zu stürzen und die Regentschaft in die Hand des Pöbels zu legen. Vernichte sie, lösche sie aus und gib uns die gerechte Hand der alten Theokraten zurück. Lass alles werden wie früher. Ich bitte dich.
Ich muss ziemlich blöd aus der Wäsche geschaut haben. Aber wie ich sah, ging es Efi, die neben mir stand, ganz genauso. Okay. Vielleicht gab es manche Herzenswünsche, die besser unerfüllt blieben. Nun, da Mabaru der Silbernova seinen Wunsch dargebracht hatte, gestikulierte er Efi und mir zu, dass er bereit war zu gehen. Wir kehrten zurück zur Andockschleuse, raus aus dem Gedränge. »Ich danke Ihnen«, sagte er. Seine Stimme klang zu Tränen gerührt. »Hier, bitte.« Er zog einen Credchip aus seinem Gewand. Auf dem Display sah ich eine Ziffer. 1100 Galax. 200 mehr als ausgemacht. Mir gingen fast die Augen über.
»Betrachten Sie es als Ausdruck meines tiefen Dankes«, sagte der Vrelok.
Gerne doch. Falls Sie mit uns weiterfliegen wollen?«
»Nein, das wird nicht nötig sein, mein Freund«, sagte Mabaru sanft. »Ich werde noch etwas hier bleiben und meditieren.«
»Okay, kein Problem.« Ich hatte noch immer seine Worte im Ohr. Vernichte sie. Lösche sie aus. Aus irgendeinem Grund war ich nicht allzu böse, ohne den alten Mann weiterzufliegen. Ich zuckte fast zusammen, als er meine Hand nahm.
»Sie hat mich erhört«, flüsterte er ergriffen. »Ganz sicher. Sie hat mich erhört.«
Ich sagte nichts dazu. Stattdessen wünschten Efi und ich ihm weiterhin eine gute Reise. Mabaru verabschiedete sich und verließ uns.
»Sie hat mich erhört«, murmelte er vor sich hin.
Efi und ich tauschten einen Blick. Sie wollte gerade etwas sagen, als sich die Koms meldeten.
»Wie lange braucht ihr denn noch?«,
brummte Hubert. »Keine Sorge«, sagte ich, »wir sind unterwegs.« Wir kehrten zurück ins Schiff. »Und«, fragte ich, als wir dem Hauptkorridor folgten, »hattest du auch das Gefühl, dass die Nova dich erhört hat?« Efi lächelte geheimnisvoll.
»Vielleicht?«
»Und darf ich fragen, was du dir gewünscht hast?«
»Ja«, sagte sie, »fragen darfst du.«
Ich bemühte mich, es dabei zu belassen.
»Und was ist mit dir?«, wollte sie wissen. »Meinst du, die allmächtige Silbernova hat dich erhört?«
»Garantiert nicht«, sagte ich, »weil ich mir nichts von ihr gewünscht habe.« Sie schien verwirrt. »Aber ich dachte, ich meine, ich hatte geglaubt, dass du deinen Vater...« Ich lächelte. »Das werde ich auch, Efi. Auch wenn es entgegen aller Wahrscheinlichkeit ist, weiß ich, dass ich ihn wiedersehen werde. Irgendwann. Irgendwo. Ich weiß es.«
»Ja«, sagte sie. »Genau wie ich.«
»Es wurde aber auch Zeit«,
sagte Hubert, als wir die Brücke betraten. Er hatte die Beine hochgelegt, während er die Nachrichten auf dem Hauptschirm laufen ließ.
»Sind wir ordnungsgemäß bezahlt worden?«
Er hat sogar einen Bonus draufgelegt. Ich zeigte ihm den Cratchip und weidete mich an seinen Glotzaugen.
»Der Alte muss ein Heiliger oder sowas sein«, rief Hubert aus.
»Da wäre ich nicht so sicher«, sagte ich. Wir setzten uns zu ihm, während das Schiff in den Hyperraum tauchte.
»Und?«, fragte ich übertrocken. »Wie war's? Habt ihr auch eine mystische Aura oder ähnlichen Quatsch gespürt?«
»Ein bisschen vielleicht«, wollte ich gerade antworten, als mein Blick auf den Hauptschirm fiel. »Soeben«, sagte die synthetische Stimme des Nachrichtensprechers, »erreichten uns diese Aufnahmen vom Planeten Vrelok hier im Sidra-Sektor. Sie zeigen die Folgen eines Bombenangriffs auf das Parlament der planetaren Regierung, der erst vor wenigen Minuten stattfand.« Efi und ich starrten auf die Multikameraaufnahmen von Schutt und Asche, Tod und Zerstörung. »Die Identität der Bombenleger ist bislang noch ungeklärt, aber Meldungen der örtlichen Behörden zufolge kamen Premierministerin Asirka Kwaina und fast das gesamte vrelokirische Parlament ums Leben. Zeitgleich sind in allen 15 Hauptstädten des Planeten Kämpfe mit Anhängern des alten theokratischen Regimes ausgebrochen, dessen Herrschaft erst vor 4 Standardmonaten...« Der Rest kam bei mir nur noch als weißes Rauschen an. Ich sah Efi an und Efi sah mich an. Ihr Gesicht spiegelte meine eigene Fassungslosigkeit wider.
»Alles klar bei euch?«, brummte Hubert.
»Nur ein Zufall«, sagte sie.
»Kann nur ein Zufall sein«, sagte ich.
»Verrückt, was?«
»Ja, verrückt.
Ich meine, es kann nicht wirklich...«
»Nein«, sagte ich, »nicht wirklich.« Auch wenn es eine ganze Weile dauerte, bis ich ernsthaft daran glauben konnte.